Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Seien Sie herzlich willkommen mit diesem besonders schönen Solo. Weil sein Management fand, dass der Name Carlo Pedersoli für eine internationale Karriere nicht taugt, fand dieser italienische Schauspieler schnell ein Pseudonym. Teile seiner Lieblingsbiermarke Budweiser plus Teile des Lieblingsschauspielers Spencer Tracy, so kam der Name Bud Spencer in die Welt. In Berlin öffnet heute nach Neapel das zweite Museum, das an die große Kino-Ikone erinnert. In gut 15 Minuten Thema hier im Kompressor. Manchmal brauchen die Dinge eben etwas länger. So auch im Fall einer neuen 28-minütigen Stellungnahme des Rappers Bushido. Unter dem Hashtag DeutschRapMeToo wird ja seit vergangener Woche heftig über sexuelle Übergriffe im deutschen Hip-Hop diskutiert. Am Wochenende ist diese Debatte noch durch einen neuen Fall befeuert worden. Und zwar hat der Musiker Cashmo ein altes Video online gestellt, in dem Bushido mit einer jungen Frau zu sehen ist, möglicherweise einer Minderjährigen, die da von Bushido verbal stark bedrängt wird. Bushido hat jetzt auf diese Veröffentlichung wider Willen seinerseits reagiert mit einem fast halbstündigen Insta-Video, das sich so anlässt.
Jo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, sodass die Zuschauerzahl sich ein bisschen erhöht. Ja? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Zuschauer hier online, weil ich mich jetzt dann auch erst äußern möchte zu dem, was ihr euch gerade reingefahren habt wahrscheinlich.
So von Vogelgezwitscher untermalt in einer schönen, im Garten einer Villa sehen wir ihn da. Wie sich dieses Bushido-Video in die Deutschrap-MeToo-Debatte einfügt, bespreche ich jetzt mit Lisa Ludwig. Sie ist Popjournalistin, Chefredakteurin bei MoviePilot und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie haben die mediale Auseinandersetzung verfolgt. Vielleicht nochmal der Reihe nach. Wie ist Bushido mit diesen ja inzwischen 15 Jahre alten Enthüllungen und Vorwürfen umgegangen?
Also dieses Video wurde geleakt. Das hatten Sie eben schon angesprochen, von Cashmo, der das offensichtlich nicht gemacht hat, weil ihm etwas daran liegt, sexuelle Übergriffe im Deutschrap-Bereich aufzuklären. Das ist nicht seine Kernkompetenz, sondern der wollte damit Bushido angreifen. Bushido hat dieses Video dann auch für sich wiederum als Punkt genommen, um zurückzuschießen gegen Cashmo. Also das ist ganz interessant, dass gar nicht so viel über die vermeintlich übergriffige Situation gesprochen wird, sondern viel auch darum, wer hier wem eins reinwürgen möchte. Vielleicht einmal kurz dazu, was in diesem Video überhaupt passiert.
Mhm.
Das Video ist über 15 Jahre alt, zeigt Bushido zu einem Zeitpunkt, wo er gerade so richtig durchstartet und wo er in einem Hotelzimmer ist mit einer jungen Frau und eben auf sie einredet und sie mehrfach fragt, was sie denn jetzt machen will und ob sie jetzt gehen will oder ob sie jetzt da bleiben will. Und es wirkt eben so ein bisschen, als wollte er sie mehr oder minder so manipulieren, mit ihm Sex zu haben. Und dabei wird ihm auch immer mal in Frage gestellt, ob sie jetzt wirklich schon volljährig ist. Bushido selbst hat dann eben erstmal dieses fast halbstündige Instagram-Live-Video veröffentlicht, wo er da die Schuld sehr auf sich nimmt auch und sagt, dass es natürlich furchtbar ist, was er da gemacht hat. Sehr abgeklärt sich gibt, sehr geläutert. Also erstmal was, wo man sagt, okay, erstmal richtige Reaktion eigentlich in dem Moment. Kurz nachdem dieses Insta-Video dann aber quasi vorbei war und man sich dachte, okay, was passiert jetzt, hat er dann wiederum auf Twitter verlautbaren lassen, er hat das komplette Video jetzt zugespielt bekommen und hat dann am Sonntagabend über eine Stunde lang auf Twitch, also noch mit einer anderen Social-Media-Plattform, wo er dann auch wieder ordentlich Abos damit gesammelt hat, dieses längere Video gezeigt. Das geht so ungefähr 15 Minuten, würde ich sagen, und da nochmal drüber gesprochen. Mhm. Und in diesem längeren Video wiederum sieht man, dass da andere Männer auch noch mit im Raum waren. Zwei Männer, Gino Casino und Kors, mit denen er damals auch sehr eng freundschaftlich verbandelt war und die deutlich zudringlicher sind als Bushido selbst. Worauf er sehr rumreitet, also auch nochmal versucht, so ein bisschen die Schuld von dieser Situation auch von sich abzuwälzen. Es gibt sehr viele Untertitel, vieles Untertitel, damit man versteht, was gesagt wird. Es gibt aber auch Sachen, die nicht untertitelt sind. Mhm. Und da ist zum Beispiel eine Aussage dabei, auf die er wiederum auf Twitch nicht so richtig eingeht und die jetzt weiterhin so im Raum steht. Und zwar sagt er da, dass sie wohl nicht volljährig ist.
Okay, aber nochmal kurz zusammengefasst. Was bedeutet denn diese gesamte Geschichte jetzt für diese Debatte um Deutschrap MeToo? Also Sie sagten schon, Bushido kommt da im Büßergewand daher, das nebenbei bemerkt in diesem Fall auch noch so ein Bob Dylan-T-Shirt ist. Also Bushido jetzt ganz der verständige Intellektuelle. Ändert sich die Szene jetzt möglicherweise wirklich in diese Richtung?
Na, also ich glaube, es ist wichtig, dass einfach auch mal nach außen ganz klar gespiegelt wird, welche Situationen auf Tour vorkommen. Das ist keine neue Erfindung der Deutschrap-Szene. So diese vermeintliche Groupie-Kultur und Sex und Rock'n'Roll, das kennen auch ein paar ältere Semester noch, wie das auch immer glorifiziert wurde. Sowas passiert heute immer noch und da wird eben, auch wenn es oft anders behauptet wird, von Tourmanagern oder so eben nicht nach dem Ausweis oft gefragt. Mhm. Das heißt, wenn diese Situation jetzt dafür sorgt, dass dann tatsächlich mal ganz kritisch damit umgegangen wird, wie wird da eigentlich gerade mit jungen Frauen auch, die Fans dann sind in dem Fall umgegangen, werden die dazu Dingen gedrängt, die sie vielleicht gar nicht machen wollen oder werden die in Situationen gebracht, in denen sie überfordert sind? Wie gehen wir damit weiter um?
Alles
es
richtig,
muss aber
ja.
Tatsächlich kein 15 Jahre altes Video geben, um irgendwie deutlich zu machen, oder sind wir jetzt aber schon ganz weit von weg, weil sowas passiert halt immer noch. Und da bin ich sehr gespannt, wie damit jetzt weiter umgegangen wird.
Ganz kurze Frage noch. Wir haben jetzt also erlebt, wie dieser Beef im Grunde ja ausgetragen wird auf YouTube, Instagram, jetzt bei Twitch. Das klingt auch in erster Linie nach verdammt guter PR für alle Beteiligten, oder?
Das ist es halt. Das wird auch viel kritisiert von Leuten, die sich das angeguckt haben. Bushido selbst spricht das auch an, um diesen Cash-Mode zu kritisieren, der dieses Video eben nur veröffentlicht hat, unter der Prämisse, dass er sagt, wenn ihm 100.000 Menschen folgen, dann teilt er das Video, was dann natürlich passiert ist, weil Leute das Video sehen wollten. Es fühlt sich eklig an, dass so ein Video, in dem es eigentlich vor allem darum geht, dass eine offensichtlich zumindest schwer alkoholisierte junge Frau in eine Situation gebracht wird, in der sie nicht mehr ein noch ausweist und aus der sie eigentlich raus möchte, aber nicht weiß, wie sie da rauskommen soll. Und diese Aufnahme wird dazu verwendet, um sich gegenseitig irgendwie schlechter dastehen zu lassen, um sich gegenseitig unter Druck zu setzen und dann eigentlich nur noch darüber zu sprechen, wer hat das geleakt und warum. Es geht gar nicht mehr darum, was passiert eigentlich mit solchen Frauen in solchen Situationen. Und wenn das wirklich, das ist ein Kritikpunkt, den ich auch absolut teile und das wirkt schon sehr nach PR, zumindest für diesen Cashmo. Bei Bushido kann man, finde ich, jetzt gerade noch nicht abschätzen, inwiefern sich das vielleicht auch auf die Amazon-Doku auswirkt, die noch dieses Jahr mit ihm kommen soll, mhm, und oder ob er sich da wirklich reingewaschen hat.
Sagt die Pop-Journalistin Lisa Ludwig. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Sollten Sie irgendwann zwischen 1970 und 1990 geboren sein, dann stehen die Chancen überaus gut, dass Sie sofort erkennen, um welche Filmikone es sich hier handelt.
Wenn dich einer schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin.
Ach ja, richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder.
So, nun kannst du alles nachholen.
Danke.
Na du, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich treffe.
Warum schlägst du ihn?
Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an.
Klarer Fall, Bud Spencer, hier gemeinsam mit seinem Leinwandpartner Terence Hill, was vielleicht weniger bekannt ist, der Mann, der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel zur Welt kam, hatte weit mehr Talente als nur die Schauspielerei. Zweimal hat er als Schwimmer an den Olympischen Spielen teilgenommen. Er war Hobby-Erfinder, Jurist und allerlei mehr. In Berlin hat jetzt an prominenter Stelle, nämlich direkt unter den Linden, ein Bud Spencer Museum eröffnet. Der Filmkritiker Jochen Werner hat sich das gestern für uns angeschaut. Schönen guten Tag, Herr Werner.
Schönen guten Tag.
Wie hat es Ihnen gefallen? Ist das ein neues Muss für Berlin-Besucher?
So weit würde ich nicht gehen. Ich würde eher sagen, die Ausstellung ist eine etwas zwiespältige Angelegenheit. Das fängt eigentlich schon damit an, dass sie auch angesichts der durchaus gehobenen Eintrittspreise nicht besonders groß ist. Mhm. Also es gibt eigentlich nur einen Ausstellungsraum. Das wird etwas kaschiert durch eine etwas verwinkelte Wegeführung. Und wenn man reinkommt, dann gibt es erstmal ein paar sehr schöne alte Filmplakate zu sehen. Es gibt Collagen aus alten Magazincovern oder Kurzkritiken aus Fernsehzeitschriften. Und es ist alles ganz nett, aber noch nicht so richtig spektakulär. Mhm. Dann gibt es eine Art Kinoraum, wo eine Bud Spencer-Doku gebeamt wird und ein paar größere Exponate, unter anderem eine lebensgroße Spencer-Figur in einer nachgebauten Western-Kulisse und zwei Autos, darunter der berühmte rote Strandbuggy aus Zwei wie Pech und Schwefel, sicherlich ein Highlight der Ausstellung. Mhm. Und dazwischen steht dann eine Reihe von Glasvitrinen mit teilweise wirklich tollen Originalexponaten. Da gibt es Drehbücher, Filmpreise, Sportpokale, Ausweisdokumente, hier und da auch mal ein Originalrequisit. Und das ist alles schon wirklich schön zusammengetragen und ist mindestens für Spencer-Fans auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Was allerdings ein bisschen schade ist, ist, dass dazwischen auch immer wieder Exponate liegen, die dann doch von einer gewissen Wahllosigkeit künden. Mhm. Also wenn man zum Beispiel keine von den berühmten Bohnenpfannen aus den Spencer-Hill-Western als Originalrequisit zur Verfügung hat, dann legt man einfach irgendeine nachgebaute Pfanne in die Vitrine und dann noch einen Holzlöffel mit dem Spencer Hill Fanclub Logo daneben. Ja. Und da sieht man so ein bisschen das Hauptproblem auch dieser Ausstellung, dass da dieser Form von Eigenwerbung einfach auch zu viel Raum gegeben wird. Also Werbung gibt es insgesamt so ein bisschen Übermaß in diesem Ausstellungsraum. Dann wird noch ein Bud Spencer Whisky da angepriesen, den man dann natürlich auch im Fanshop kaufen kann. Und da wird dann der kommerzielle Charakter dieses Museums dann doch manchmal so ein bisschen überspannt, was eigentlich schade ist, weil dieser Fanclub eigentlich auch schon eine durchaus glaubwürdige Herzensangelegenheit ist.
Das wäre meine nächste Frage, dieser Fanclub, woraus speist sich eigentlich die Begeisterung für diesen Mann? Warum muss man ihm sogar ein eigenes Museum widmen?
Ich glaube, das liegt daran, dass es inzwischen einfach mehrere Generationen von Menschen gibt, die mit seinen Filmen aufgewachsen sind. Also vor allem auch mit denen, die er zusammen mit Terence Hill gemacht hat, aber auch mit Solo-Filmen, wie sie nannten ihn Mücke oder den Plattfuß-Filmen. Da gab es halt zuerst mal die Generation, die in den 70ern groß geworden ist und die Filme damals im Kino gesehen hat, als sie erschienen sind. Also Spencer und Hill waren ja damals mit die größten europäischen Kinostars überhaupt. Die Filme kamen wirklich in sehr schneller Reihenfolge ins Kino und waren weltweit erfolgreich, aber insbesondere in Deutschland noch mal besonders erfolgreich. Und obwohl die Kinokarriere dann eigentlich Mitte der 80er vorläufig zu Ende ging, war dann eigentlich schon das Videozeitalter angebrochen. Und die alten Filme standen dann in allen Videotheken und waren auf VHS dann auch nochmal sehr erfolgreich, liefen auch im Fernsehen rauf und runter. Wahrscheinlich haben dann diejenigen, die die Filme in den 70ern im Kino gesehen haben, sie dann wiederum ihren Kindern gezeigt. Und eigentlich kam es durch diesen Medienwechsel so, dass man, obwohl die beiden eigentlich nur 15 Jahre von Anfang der 70er bis Mitte der 80er regelmäßig miteinander gedreht haben, dass man jahrzehntelang in Deutschland eigentlich kaum erwachsen werden konnte, ohne das Gesamtwerk von Bud Spencer und Terence Hill zu kennen.
Apropos, was ist eigentlich mit dem? Gibt es auch ein Terence Hill Museum?
Es gibt tatsächlich inzwischen auch ein Terence Hill Museum, und zwar in Sachsen, in Lommatzsch. Und dass aber hier im touristischeren Berlin inzwischen das Bud Spencer Museum eröffnet und nicht das Terence Hill Museum, könnte auch durchaus mehrere Gründe haben. Also zwar haben beide neben ihren gemeinsamen Filmen auch durchaus erfolgreiche Solokarrieren gehabt, aber insgesamt hat sich dann doch gezeigt, dass Bud Spencer ohne Terence Hill eigentlich im Kino wesentlich besser zurechtgekommen ist als andersrum. Mhm. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil Hill ja eigentlich der ausgebildete Schauspieler unter den beiden war. Und Spencer kam eben über seine Bekanntheit als Sportler zum Film und hat sich auch zeitlebens selber geweigert, sich als Schauspieler zu bezeichnen. Mhm. Er hat sich eher als Charakterdarsteller gesehen. Und in den Filmen mit Hill zusammen ist er halt oft eher so eine Art Gegenpol zu Hill. Er ist so eine Art naiver, gutherziger Stoiker, der vom frecheren Hill bis zur Weißglut gereizt wird. Und wenn Hill ohne ihn in einem Film spielt, merkt man ganz oft, dass so diese bestimmte Form von Frechheit auch verpufft, wenn sie diesen Gegenpol im ruhigeren Spencer nicht hat. Mhm. Also am Ende könnte man wahrscheinlich sagen, dass Terence Hill in den Filmen, die sie zusammen gemacht haben, meistens die Triebfeder ist für alles, was da passiert und dann nebenher halt auch den Frauenschwarm und den lockeren, coolen Typen spielen darf. Und Bud Spencer ist aber eigentlich immer das Herz dieser Filme gewesen. Und damit ist er dann auch Generationen von Menschen eigentlich ganz nah ans Herz gewachsen. Und diese Liebe ist anscheinend bis heute nicht versiegt.
Herr Werner, wenn wir uns jetzt diese Filme da nochmal ansehen, wie sind die eigentlich gealtert? Machen die heute noch Spaß?
Ja, die sind tatsächlich sehr gut gealtert, also zumindest die Höhepunkte aus ihrem Werk. Also Filme wie Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder Zwei wie Pech und Schwefel, die sind heute noch wirklich toll. Und gerade jetzt im Rückblick wird eigentlich nur umso deutlicher, dass Spencer und Hill zusammen eins der kongenialen Komiker-Duos der Kinogeschichte waren. Also in der Tradition von Laurel und Hardy oder so. Und in ihrer Zeit, als die Filme so ungeheuer erfolgreich im Kino liefen, wurden die ja oft eher von der Kritik auch so ein bisschen belächelt. Also man kennt den Effekt, ja, was zu erfolgreich ist, das ist auch immer so ein bisschen suspekt. Aber wie perfekt die beiden sich als Charakterkomiker ergänzen und wie das Formelhafte, das diese Filme auch haben, dann trotzdem immer weiter variiert wird und wie dann manchmal das Ganze in völlig anarchischen Slapstick-Surrealismus kippt, das funktioniert schon heute alles wirklich noch super.
Was man ja doch auch vor allem in Erinnerung mit diesen Filmen verbindet, das sind diese ewigen Prügelszenen, bei denen ja zum Glück auch nie wirklich jemand zu Schaden kommt. Aber trotzdem nochmal gefragt, was hat es mit diesen Prügeleien eigentlich auf sich und wie wirken die heute auf uns?
Ja, dafür müsste man erstmal schauen, wo diese Gewalt eigentlich herkommt. Der große Durchbruch von Spencer und Hill, die rechte und die linke Hand des Teufels, war ja im Grunde noch ein Italo-Western und wurde von dem Publikum damals auch in dem Kontext gesehen, als er ins Kino kam. Und der Italo-Western war auch für seine ziemlich beispiellosen Gewaltexzesse bekannt. Und Anfang der 70er Jahre lag dieses Genre eigentlich schon so ein bisschen in den letzten Zügen. Und so konnte dann der Regisseur Enzo Barboni die Klischees aus dem Italo-Western nehmen und sie parodieren, weil er sich auch darauf verlassen konnte, dass das Publikum damals eben die Unterschiede merkt. Also eigentlich sind die berühmten Backpfeifen von Bud Spencer die Antwort auf die blutigen Schießereien und Showdowns im Italo-Western. Und das Statement des Films würde dann eher lauten, lass uns die Gewaltspirale mal so ein bisschen zurückdrehen, lass uns mal das ganze Morden auf der Leinwand sein lassen. Bei uns wird dann noch der mieseste Gangster durch eine Backpfeife von Bud Spencer wieder auf den rechten Weg gebracht. Und das funktionierte dann so gut und gerade die Kinder waren dann auch so begeistert von Spencer und Hill, dass die Filme dann in den folgenden Jahren tatsächlich immer mehr auch offen zu Kinderfilmen wurden. Und auch die Schlägereien wurden dann immer comichafter, sodass die Filme dann am Ende manchmal mehr mit Tom und Jerry oder ähnlicher Cartoon-Gewalt zu tun hatten, als mit irgendwie ernst gemeinter Kinogewalt.
Also eine erfreulich harmlose Kinolegende ist ab sofort wieder zu entdecken im Bud Spencer Museum unter den Linden in Berlin. Jochen Werner hat für uns die Vorhut gemacht. Herzlichen Dank, Herr Werner.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah ist bei den Awards des US-Fernsehsenders Black Entertainment Television, BET, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die 51-Jährige bedankte sich dafür, dass der Sender seit 1980 Musikvideos aus den Genres Hip-Hop, R&B und Soul spielt. Damals habe niemand sonst diese Musik und diese Videos gespielt. BET gab uns die Möglichkeit, ganz wir zu sein und zu glänzen, so Queen Latifah. Seit 2001 vergibt BET jährlich Preise an schwarze Stars aus den Bereichen Musik, Film, Unterhaltung und Sport. Im vergangenen Jahr wurden mehr antisemitische Vorfälle als 2019 verzeichnet. Das hat heute der Bundesverband der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS bekannt gegeben. So stiegen diese Vorfälle um 450 auf rund 1.900 an. Während Angriffe und Bedrohungen seltener vorkamen, nahmen Fälle von verletzendem Verhalten deutlich zu. Besonders viele antisemitische Vorfälle habe es bei Corona-Demonstrationen gegeben, erläuterte RIAS-Geschäftsführer Benjamin Steinitz.
Die Covid-19-Pandemie stellte von Beginn an eine Gelegenheitsstruktur, quasi einen Anlass zur Artikulation schon zuvor vorhandener antisemitischer Haltung dar. Seit März 2020 hat sich hieraus eine anhaltende Dynamik entwickelt, die den Alltag von Juden und Jüdinnen spürbar prägte. Juden und Jüdinnen wurden nicht nur zu Sündenböcken gemacht, sondern Politiker und Wissenschaftler, die sich zur Pandemie äußerten, als jüdisch oder durch Juden beeinflusst markiert.
Benjamin Steinitz vom RIAS Bundesverband. Der aus den USA stammende Komponist Frederik Jeszewski ist tot. Er starb am Wochenende im Alter von 83 Jahren. Jeszewski betonte als Komponist die politische und gesellschaftliche Dimension zeitgenössischer Musik. Besonders bekannt ist sein Klavierzyklus über das chilenische Kampflied El Pueblo Unido, zu Deutsch das vereinte Volk von Sergio Ortega. Das Werk aus dem Jahr 1975 besteht aus 36 Variationen des Liedes. Musikjournalist Rainer Pöllmann.
Er war ein Avantgardist alter Schule, würde ich mal sagen. Seine Stücke sind durchaus komplex, sie sind kompliziert. Sie nehmen die Herausforderungen der Moderne, der Nachkriegsavantgarde an. Sie haben ein künstlerisches Eigenleben. Aber Schewski war darüber hinaus fest davon überzeugt, dass zeitgenössische Kunst, in diesem Fall zeitgenössische Musik, politische und gesellschaftliche Relevanz hat. Und er hat versucht, dem eben auch Ausdruck zu verleihen. Ein klassischer Linker, ein klassischer 68er, der aber im Gegensatz zu vielen anderen 68ern keine Kluft zwischen der Avantgarde und dem Volk gesehen hat.
Frederik Schewski war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 Professor für Komposition in Lüttich, später auch Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Der Verband HDF Kino hat bundesweit einheitliche Regelungen zur Neuöffnung der Branche gefordert. Die Auflagen, unter denen man öffnen dürfe, seien teilweise noch ungeklärt, intransparent oder nicht verhältnismäßig, sagte Verbandsvorstand Berg. Die uneinheitlichen Sicherheitsvorschriften der einzelnen Länder sei eine große Herausforderung. HDF Kino appellierte an die Länder, bis Donnerstag nachzubessern. Dann sollen die Filmhäuser bundesweit wieder öffnen.
Es ist kaum 10 Jahre her, da waren Frauen in der Comic-Szene eher die Ausnahme. Das hat sich gründlich verändert. Unter dem Titel VorbilderInnen – Feminismus in Comic und Illustration zeigt der Comic-Salon Erlangen eine internationale Auswahl an Künstlerinnen verschiedener Generationen. Neben einer Art Bestandsaufnahme macht die Schau klar, dass Zeichnerinnen wie Liv Strömquist oder Lisa Frühbeiß auch mit dezidiert feministischen Themen großen Erfolg haben. Nach einer Station im Institut Français in München ist die Ausstellung jetzt im Berliner Museum für Kommunikation zu sehen. Meine Kollegin Jule Hoffmann hat sich dort für den Kompressor umgesehen.
Im Kabinett des Berliner Museums für Kommunikation fällt der Blick zuallererst auf ein überlebensgroßes Banner, von dem die Sailor Moon-Erschafferin Naoko Takeuchi herablächelt.
Ah ja, das ist von Natalia Battista, da hängt die Legende ein bisschen weit weg,
sagt Kuratorin Lilian Pietern vom Comic-Salon Erlangen. Die schwedische Manga-Autorin Natalia Battista verneigt sich mit diesem Porträtwerk vor ihrem Vorbild, der Japanerin Naoko Takeuchi, und ihrem Welterfolg aus den 90er Jahren.
Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für eine Zeichnerin, die extrem erfolgreich war und international, also weltweit eigentlich Zeichnerin beeinflusst hat. Und das ist eben Natalias Interpretation von Naoko als coole Frau, die ihren Weg geht und die auch irgendwie ganz viel Style hat.
Und mit dem Matrosen-Outfit von Sailor Moon.
Genau, ja, genau. Und Sailor Moon ist auch wirklich eine Figur, die in den Diskussionen, die wir auch mit Künstlerinnen hatten, immer wieder aufgekommen ist.
Quer durch den Raum hängen an Stellwänden nebeneinander 8 beeindruckende Porträts von Frauen, darunter Angela Davis, Chelsea Manning und Erika Mann. Gezeichnet hat sie mit der für sie typischen Kohle die Künstlerin Anke Feuchtenberger, die zur ersten Generation von Comicschaffenden in Deutschland zählt. Und die wiederum Vorbild ist für die rund 15 Jahre jüngere Comiczeichnerin Barbara Jellin, die auf einer Texttafel zitiert wird.
Es war eine Offenbarung, dass hier eine Frau war, die es gegen alle Widerstände schaffte, zu tun und konsequent umzusetzen, was sie will. Und dabei eine solche künstlerische Intensität erreicht. Dieses Vorbild war für mich ein ungeheuer mächtiges Empowerment, das bis heute wirkt.
Wir haben das sehr weit ausgelegt, das Thema Feminismus, und auch speziell dann im Feminismus natürlich uns das Konzept der Vorbilder gesucht,
erklärt Lilian Pietern.
Zum Beispiel haben wir einen Ausschnitt aus Cassandra Dark von Posy Simmons. Da ist die Hauptfigur eine ältere Frau, eine Kunsthändlerin, so eine miesepetrige, reiche Dame, die in London in ihrer Wohnung sitzt und ihr Leben Revue passieren lässt. Und da war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir eine ältere Frau als Hauptfigur in einem Comic haben, weil ja auch ältere Frauen oft so unsichtbar sind, ne? Und selbst im Feminismus eigentlich unsichtbar sind.
Den Großteil der Ausstellung machen Ausschnitte aus bekannten Comics wie diesem aus, die Erstinteressierte zum Entdecken einladen sollen. Feministische Themen werden über den Inhalt der Comics vermittelt. Hintergründe zur Entstehung und Rezeption bleiben ausgespart. Bei den ausgestellten Comics der Kanadierin Julie Doucet, die in den 90er Jahren mit ihrer Underground-Comic-Reihe Dirty Plot berühmt wurde, fehlt zum Beispiel die für das Thema der Ausstellung doch interessante Information, dass Julie Doucet sich Anfang der Nullerjahre aus der Comicwelt zurückgezogen hat, auch weil sie diese als männlich dominiert empfand. Solche strukturellen Aspekte kommen dafür in 3 Videos zum Ausdruck, die die Ausstellung begleiten. Im Film über das Künstlerinnenkollektiv Die Goldene Disco-Faust aus Kassel wird feministisches Empowerment durch Solidarität spürbar. Und Lisa Frühbeiß, die für ihre humoristischen Cartoons bekannt ist, macht deutlich, warum Frauen für den Comic auch jenseits von Repräsentation wichtig sind. Wer zeichnet, lässt sich auch daran erkennen, wie Frauen ins Bild gesetzt werden.
Also wie viel Prozent nimmt sie vom Bild ein? Das ist bei Männern immer viel mehr als bei Frauen. Und auch die Darstellung quasi, wie sicher sie dasteht. Also es sind immer Frauen in sehr, sehr verletzlichen, fragilen Zuständen gezeigt. Und das stört mich unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass es dann auch die Realität mit beeinflusst.
Die viel zitierten Größen im Comic sind nach wie vor Männer. Dabei haben Zeichnerinnen wie Claire Brittichet, Alison Bechdel, Diane Aubin-Sawin und Pussy Simmons schon im letzten Jahrhundert erfolgreiche Comics gezeichnet, können längst als Grande Dame der Comicgeschichte gelten. Gerade die fehlende Sichtbarkeit dieser älteren Generation von Zeichnerinnen wäre ein interessanter Gegenstand gewesen, um auf patriarchale Strukturen zu verweisen. Ein bisschen verwundert außerdem schon, dass bei all den interessanten Zeichnerinnen eines der sichtbarsten Bilder, nämlich das im Übrigen sehr gelungene Ausstellungsplakat, von einem Mann gestaltet wurde, dem Hamburger Illustrator Arne Belstorff. Grundsätzlich macht es Spaß, sich die Fülle an interessanten Comiczeichnerinnen in der heutigen Comic-Szene einmal so geballt vor Augen zu führen. Aber wie weit der Weg bis hierhin war, bleibt leider unsichtbar.
Sagt Jule Hoffmann über die Ausstellung VorbilderInnen noch bis 10. Oktober im Berliner Museum für Kommunikation. Gestrahlt oder besser gestreamt hat in den vergangenen 4 Tagen auch das Schauspiel Dortmund. Das erste queere Festival nämlich wurde dort im Netz übertragen. Die junge Intendantin Julia Wissert hatte angekündigt, unsichtbar gemachte Geschichten sichtbar und hörbar zu machen. Ich habe vorhin mit unserem Kritiker Stefan Mesch gesprochen, der das Festival online verfolgt hat, und ihn gefragt, welche Geschichten das im Falle dieses Festivals denn waren.
Es gab 3 große künstlerische Beiträge. Einen gab es nur per Voranmeldung, den kann man nicht nachholen, den sehenswerten Spielfilm Futur 3. Da geht es um einen jungen, queeren Deutsch-Iraner in Hildesheim. Aber das kann man sich überall, wo es Filme gibt, für 4 € ausleihen, digital. Das empfehle ich sehr. Alles andere vom Festival oder fast alles andere ist noch bis mindestens Ende Juli gratis online zu sehen. Ich mochte Movinda, das ist ein autofiktionales Ein-Personen-Musical von Belendwa Peter. Peter kommt aus Großbritannien, ist schwarz, nicht binär, neurodivers und studiert Musical an der Folkwang-Uni in Essen. Und Peter fiel auf, dass Musicals auf diese Boy-Meets-Girl-Geschichten erzählen für ein weißes Publikum. Und bei Peter geht es aber um eine nicht-binäre Person, die keinen Job findet wegen einer Behinderung, also Neurodiversität, dann vom Vater vor die Tür gesetzt wird und obdachlos zum Sexarbeitenden wird. Und das als einstündige Performance, ganz witzig, intensiv, toll gespielt und bombastisch orchestriert. Das fand ich super.
Okay. Und dann gab es ja noch einen dritten großen Programmpunkt, nämlich eine Mini-Ballroom-Performance auf der Hinterbühne des Schauspielhauses. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Ich glaube, ein paar Leute kennen das mittlerweile so aus der Netflix-Serie Pose oder aus der Doku Paris is Burning. Seit den 60er Jahren haben rassifizierte queere Menschen, oft Trans-Menschen, Trans-Leute, sich in Familien oder Houses organisiert und dann diese Tanz-, Posier- und Laufsteg-Wettbewerbe abgehalten, die Balls. Und ein echtes Haus hier aus Deutschland hat noch so ein Unterhaus und sie haben gesagt, okay, jeder von uns bringt jetzt 5 Leute mit, dann machen wir noch eine 3-köpfige Jury und es gibt irgendwie eine Person, die ansagt und eine Person, die moderiert und wir simulieren so einen Ball. Es ist Corona-konform, also kein Publikum, aber es sind dieselben Kategorien, die es auch halt auf den Balls gibt, also sowas wie, wer läuft wie auf einem Laufsteg, wer setzt sein oder ihr oder einfach das Gesicht am besten in Szene, wie wird ein Körper vorgezeigt und inszeniert und alles vor dieser Dreier-Jury, aber ohne die toxischen Witze oder die Frauenfeindlichkeit, die ich oft zum Beispiel von so schwulen Clubs oder von Dragshows her kenne. Also es geht darum, Körper zu feiern, Mode zu feiern, nicht normative Inszenierungen von Geschlecht zu feiern, von und glaube ich auch vor allem für Leute of Color.
Und das alles auf der Dortmunder Hinterbühne. Wir hören vielleicht mal kurz rein. An dieser Stelle wollten wir jetzt einen Ton spielen, aber irgendwie hat das an dieser Stelle nicht geklappt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert nachzuschauen. Auf der Internetseite des Theaters in Dortmund. Und da kann man also auch diesen Ball verfolgen. Wie hat sich das transportiert? Wie viel Glamour war da im Raum?
Ach, das hat sich super transportiert. Ich habe angefangen und es war wirklich wie so ein Kulturschock und es dauert auch eine Weile, bis so die Stimmung, also bis man da reinfindet, bis auch die Performenden irgendwie Schwung kriegen. Also ich würde schon sagen, man guckt mal in das Video und dann springt aber vielleicht auch mal so 40 Minuten oder so, aber danach hat es echt großen Spaß gemacht. Ich habe vor allem in der zweiten Hälfte echt mehrmals gedacht, was ist das für ein Privileg, mir das überhaupt ansehen zu dürfen? Ja, was ich an dem Film Foto 3 und am Musical und an dieser Ballroom-Performance so mochte, ist, dass es auch so digitale Nachgespräche oder Vorgespräche, wie man will, gab. Mhm. Und dass diese Gespräche so klar machen, du, der du nicht in dieser Kultur oder aus dieser Kultur bist, wirst nicht alles verstehen. Du kannst gar nicht alles verstehen. Aber es ist einfach ein Zeichen von Respekt, da jetzt zuzuhören und dich zu informieren. Und da kam für mich sehr viel rüber.
Ja, spannend. Also diese Gespräche, die scheinen ja einen sehr wesentlichen Teil des Programms auszumachen. Das sind durchaus auch Panels, Interviews, was für ein Eindruck nehmen Sie daraus mit?
Ich fand ein Gespräch sehr, sehr gut. Das hieß Kunst als Praxis der Selbstermächtigung. Und da hat Black Pearl, das ist eine schwarze Transfrau aus Brasilien, darüber geredet, dass in Brasilien klar ist, du hast was zu sagen, du willst dich ausdrücken, zum Beispiel durch Tanz. Ja, dann such dir halt einen Mentor oder eine Mentorin und lern noch die Technik, dann passt das. Und im deutschen Hochschulwesen oder also an so Akademien ist die Grundidee aber immer so mehr, na, du kannst die Technik noch nicht perfekt, na, dann kannst du dich aber auch nicht ausdrücken, künstlerisch interessant. Und darum ging es dann so eine Stunde und das fand ich toll. Ich fand auch alle anderen Panels sehr gut besetzt, aber inhaltlich eher ein bisschen zerquält.
Zerquält ist ein schönes Wort. Das klingt jetzt so semi-euphorisch, Herr Mesch. Würden Sie denn sagen, das war trotzdem empowernd, um dieses schöne Wort zu benutzen?
Ja, es ist schwierig. Es kommt drauf an. Ich liebe das Festival dafür, dass es wirklich versucht, möglichst viel und möglichst divers abzubilden. Alles wird in deutsche Gebärdensprache gedolmetscht. Behinderung wird oft mitgedacht. Bei fast jeder Person, die da sprach, dachte ich, ist es einfach irgendwie ein Geschenk, dir zuhören zu dürfen. Es fehlt trotzdem immer mal wieder viel. Also ich glaube, Asexualität und Aromantik kamen, glaube ich, gar nicht vor. Über Intersex gab es nur so 2-3 Sätze. Aber ich bin jetzt auch nicht die Diversity-Polizei, die die Kompetenz hätte, das genau abzuklopfen. Mich hat was anderes ein bisschen gestört. Weil wenn gesagt wird, wir machen Geschichten sichtbar. Dann denke ich als Publikum, als Konsument, ja super, Geschichten, her damit, ich will das alles konsumieren. Und ich merke dann aber, was das für ein Machtgefälle ist, wenn ich da am Computer sitze und mir dieser schwarzen oder nicht weißen Körper ansehen kann und zuhören kann, wie Leute von ihren Traumatisierungen erzählen. Alles, damit ich was lerne oder mitnehme, damit ich weiterkomme. Und deshalb verstehe ich auch den Unwillen von vielen queeren Leuten, da immer wieder super persönliche Geschichten zu erzählen über Verletzungen. Und ich fand gut, dass es davon recht wenig gab. Was es aber viel gab, ist, dass irgendwie strukturell gesagt wurde, okay, du bist jetzt Künstlerin, du machst Workshops und Angebote und du kommst an eine Institution. Und bei allen Leuten, auf die es zutraf in diesen Gesprächen, war klar, dass sie dann sagen, ja, die Institution schmückt sich eher mit mir. Die Institution ist eigentlich noch nicht bereit für mich, für uns und ist auch nicht gewillt, mir mit dem Geld und dem Respekt zu begegnen, den ich verdiene. Mhm. Und es passieren dann ganz ignorante und entwürdigende Dinge und das kostet mich vor allem Kraft. Und ich glaube, dass all diesen Leuten, aber das Problem ist so, ich bin sicher, dass Schauspiel Dortmund selber sitzt irgendwo in der Kulturlandschaft NRW und sagt, ja, wir sind ja die Progressiven, weil wir geben so viel den Leuten nach unten, aber die Regierung oder die an den Fördertöpfen, das ist irgendwie so ein belastender, ignoranter Vampir, der sich mit uns schmückt und wir fühlen uns benutzt. Und genauso kann man, glaube ich, auf jedem Level immer weiter runtergehen. Also ich fand das Festival toll, aber es kann ja sein, dass irgendwie eine Person, die da gerade ein Praktikum macht, danach sagt, boah, ja, ich wurde hier ziemlich ausgesaugt. Mhm. Also vielleicht ist das Theater halt für jemanden Vampir und das Festival und so weiter. Bis runter. Oder ich nehme mich da nicht aus, bei mir ja auch. Warum darf hier wieder der weiße Stefan Mesch sprechen und nicht irgendjemand anderes mit vielleicht einer interessanteren Perspektive? Und das heißt, es gab diese ganzen Gäste, die irgendwie ein Jugendprojekt leiten oder Workshops geben oder eine Literaturzeitung machen. Und es ging aber viel weniger um jetzt Queerness oder um persönliche Geschichten, also um diese Kette, um diese schlimme Hierarchie, dass jede Stufe sagt, ja, wir sind progressiv und wir geben uns Mühe, aber die über uns sind nur Vampire und kosten uns Kraft. Und das ist eine Realität für marginalisierte Leute. Ich habe da null Grund, das irgendwie schön zu reden oder abzusprechen. Aber das ist so die eine Sache, die ich an 4 Tagen überall mitgenommen habe. Dass das über dir saugt dich aus und du ahnst eigentlich, vielleicht bin ich selbst gerade die belastende Horrorgeschichte für die Leute unter mir. Die Leute, die noch weniger sichtbar sind und halt noch weniger Gehör finden.
Sagt Stefan Mesch über das erste queere Festival am Schauspiel Dortmund Future Lovers. The Future is Queer. 4 Tage lang dauerte dieses Festival und Sie können die Eindrücke von Stefan Mesch auch nochmal nachvollziehen. Mithilfe der Mitschnitte, die Sie sehen können auf der Seite theaterdo.de. Stefan Mesch, vielen Dank.
Gerne.